Patrick?
Ja.
Hör mal, ich habe hier so einen einzelnen ESXer gefunden, wo nur eine VM drauf läuft. Ich kenne den gar nicht.
Was ist denn das für eine Kiste?
Die VM heißt VPLC. Und ich weiß nicht, der Server ist urmelalt. Ich würde den gerne mal patchen.
Ja, mach mal.
Okay.
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IP nicht auf die Reihe kriegt.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 29 vom Wartungsfenster.
Hallo.
Veröffentlicht am 15. März 2023. Das Jahr ist ja schon wieder fast vorbei.
Es ging schnell dieses Mal, ne?
Ein wenig. Ja, VPLC, wir kennen sie alle, ne? Diese einzelnen ESXer, die einsam und verrottet irgendwo in der Nähe der Produktion stehen.
Mhm. Wo eine VM draufläuft.
Und
wo
ganz
sich direkt
wichtige
drauf
Dinge
fragt,
macht.
Warum muss das eigentlich ein ESXer sein?
Ja, fängt immer diese Einzel-ESXer an. Ne?
Und dann, ne, hört man anderswo häufiger, never touch a running system.
Never patch a running system. Aber ne, VPLC lösen wir gleich mal auf, steigen wir gleich quasi mit dem ersten Thema ein. Aber ja, wie ist es dir die letzten zwei Wochen ergangen? Ich habe ja fast zwei Wochen Homeoffice gewonnen.
Ja, du hast zwei Wochen Homeoffice gewonnen. Wir haben uns nicht zu Gesicht bekommen in der Zeit.
Genau, was ja nicht heißt, also
diesmal,
genau, ich hatte keinen Urlaub, aber am Wochenende erreichten mich dann, ich hatte Freitag einen Kundentermin und am Wochenende erreichten mich dann Nachrichten vom Kunden, dass sie jetzt irgendwie gerade alle positiv getestet wurden und Corona haben und bei mir war es dann nach dem Wochenende so, dass ich morgens dann mit einem Kratzen im Hals aufgewacht bin und dachte, Jackpot, Homeoffice
gewonnen. Homeoffice gewonnen. Also, ne?
Ja, aber ansonsten war ja nichts, ne? Also, bis auf das Kratzen im Hals bin ich ja ganz gut.
Ja, toi, toi, toi.
Da durchgekommen. Aber jetzt ist ja eh alles vorbei. Pandemie ist ja vorbei, ne?
Ja,
kannst ja draußen
ohne
Maske rumlaufen und hin und her. Fühlt sich auch irgendwie noch total falsch an heute, ne? In eine Bäckerei spaziert ohne Maske. Ich denke so, ich meine, ich habe ja immer noch eine in der Tasche,
so
ist ja nicht.
Ist so. Man möchte so flach atmen.
Ja, flach atmen mussten wir auch, ich glaube, es ist jetzt zwei Wochen her, wo wir in einem Kundenmeeting waren, wo es relativ viel um das Thema OT ging. Ich glaube, wir hatten das in der letzten Folge ja mal angerissen.
In der letzten oder in der vorletzten, ja.
Und da mussten wir auch einige Male flach atmen und hatten auch etwas beschleunigten Puls, genau. aber ja, wir waren da ja nicht alleine, insofern. OT. Wir hatten es ja gerade im Intro schon mal angerissen.
Ganz andere Welt.
Total andere Welt. Ne? Aber das finde ich, das macht es ja so spannend. Das ist ja ähnlich so wie bei mir, dieses Healthcare-Business, was ja so, oder gerade wo die IT dann ja auch nochmal so ganz anders ist. Ne? Ich bin vor einigen Wochen über eine Folge vom VMware-Podcast gestolpert, wo es dann auch um Industrial IT ging und da stolperte auf einmal ein Firmenname in den Podcast rein, nämlich die SDA, die Software Defined Automation, so ein kleines Startup aus München. Und damit kommen wir dann auch zum eigentlichen ersten Thema, nämlich VPLC, Virtualisierung von Programmable Logic Controllern.
Kurzer Disclaimer, ich habe die Notizen gesehen. Ich werde mich jetzt hier mal zurücklehnen.
Wir hören
uns so in einer halben Stunde wieder.
Nein. So einfach kommst du aus der Nummer nicht raus. Ich meine, du warst ja auch bei diesem Meeting da mit dabei, wo es ja dann auch um die OT-Umgebung eines Kunden ging und wir ja so ein bisschen die IT-Seite vertreten haben. Und du hast gerade ein bisschen scherzhaft gesagt, wir mussten da einige Male schwer atmen. Ne? Das ist ja so eine total krude Welt für sich, also krude wirklich im Sinne von, ne, dem Kunden werden da wirklich Einzel-ESXer verkauft.
Ja, Einzel-ESXer oder Cold Standby-ESXer oder ich sag mal, man fragt danach, weil man kennt ja die Begrifflichkeiten. Was ist es denn jetzt? Was haben sie denn da jetzt? Ist das jetzt HA, VMware HA oder ist das? Und die Fragen können dann nicht so genau beantwortet werden.
Genau, weil es sind auf jeden Fall gespiegelte Systeme. Aber,
gespiegelte Systeme.
Danach bohren.
Ja, War ein bisschen schwierig. Also das Wording passte nicht so und ich habe immer so den Eindruck, okay, das ist ein bisschen wie TK, die zwangsweise irgendwie auf IT rumarbeiten, aber dann ja eigentlich nicht da angekommen sind.
Ja, wobei, ne, Grüße gehen raus an unsere Freunde von der Exco, die haben uns ja zumindest ein bisschen verstanden, obwohl sie aus dem
genau, das wollte ich nämlich gerade noch ergänzen.
Aus dem Bereich der OT kamen.
Ganz genau. Ich glaube, die Blicke, die da ausgetauscht wurden, das war schon...
Ich hoffe, ihr habt keinen anderen gesehen.
Nein, ganz bestimmt nicht. Nein, da waren natürlich mehrere am Tisch und selbstverständlich waren nicht alle... sind jetzt hier nicht alle gemeint. Nein.
Ja. Nee, also insofern natürlich interessant, weil dann, wie gesagt, ein paar Wochen vorher hatte ich halt genau diesen Podcast, wir verlinken die Folge mal, gehört, wo es dann eben auch um das Industrial IT ging und auf der Hannover Messe 22 war eben am Stand von VMware, wo die ihren Compute Edge Stack vorgestellt haben, eben auch diese kleine Bude SDA. Und ich habe das mal als Anlass genommen, mal ein bisschen in diese Welt der Programmable Logic Controller oder der speicherprogrammierbaren Steuerung einzutauchen. Das ist ja, also da hat sich ja für mich ein ganz neues Universum geöffnet. Vielleicht, also ne, Disclaimer, hier reden absolute Laien, also ne, hier reden Blinde über Farben. Aber ich fand das jetzt nicht unspannend, zumal sich da jetzt auch sicherlich dann für mich nochmal so ein paar Dinge einfach geklärt haben, aber was ist eigentlich eine speicherprogrammierbare Steuerung oder eine SPS? Geht im Kern eigentlich um was relativ Triviales, ne? Wir alle kennen dieses EVA-Prinzip aus der EDV, ne? So Eingang oder ne? Eingangssignal, Verarbeitung, Ausgangssignal und nichts anderes macht eine SPS. Die Technik an sich ist auch, ich sag mal, ich will mal sagen, gar nicht so alt, ne? So erst so in dem, so zwischen Mitte der 80er, Anfang der 90er hat sich das Ganze dann so ein bisschen in Richtung der speicherprogrammierbaren Steuerung entwickelt. Davor war das eine verbindungsprogrammierte Steuerung, VPS, also echt hart verdrahtet. Und der Grundaufbau von so einer SPS ist eigentlich immer gleich, ne? Sensoren liefern Eingangssignale. Die SPS durchläuft ein Programm, was halt Steuerung und Regelung übernimmt und dann werden quasi Aktoren über die Ausgangssignale geschaltet. Ne? Also zum Beispiel, keine Ahnung, ein Druckfühler oder einen Temperaturfühler oder eine Lichtschranke, ne? Die liefert das Eingangssignal und keine Ahnung, eine Düse oder was auch immer wird dann halt auf der Ausgangsseite angesteuert. Die Signale werden dann halt über, also entweder wirklich hart verdrahtet früher oder halt heute viel eher über so Feldbusse angebunden. Und das war ja dann wieder schon so dieses Thema 1, wo wir dann auch immer wieder so ein bisschen die Augen verdreht haben, als es dann um Netzwerk in der OT ging. Ja, wo dann auch direkt Gräben gezogen wurden nach dem Motto, nein, da braucht ihr jetzt mit euren Netzwerkswitches gar nicht um die Ecke kommen. Sondern wenn wir uns in den Bereich der OT geben, dann reden wir da über ganz andere Sachen, wie zum Beispiel Ethernet IP, wobei IP jetzt nicht für Internetprotokoll.
Ich wollte gerade sagen, das klingt nämlich nach etwas, wo wir uns mit auskennen, aber ist es gar nicht.
Es ist nämlich Industrial Protocol oder halt das Profinet von unserer Profibusvereinigung, EtherCAT, Modbus. Das sind so die typischen Feldbusse, also die Geräte innerhalb einer Anlage miteinander verbinden. Tatsächlich gibt es da auch ne, die verschiedenen Topologien, die wir aus dem Ethernet kennen, Bus, Ring, Stern und so weiter. Und was da halt ganz interessant ist, und ne, gucken wir uns vielleicht da am Anfang mal dieses Ethernet IP an, also Ethernet Industrial Protocol, das ist ein Ethernet-basierter Feldbus. Ja, wurde von Alan Bradley, das ist heute Rockwell, entwickelt, setzt auf TCP und UDP, und ist so soft real-time. Das heißt, da wird halt angestrebt, dass eine Ausführungszeit eingehalten wird. Also gerade dieses Thema real-time oder dass halt eine Übertragung deterministisch und auf jeden Fall sicher ist, das ist halt total wichtig da. Und wenn wir uns auch dieses Thema Industrial Ethernet mal angucken, das ist halt Ethernet in Industrieumgebungen. Das heißt zum Beispiel Support für 24 Volt Gleichstrom, ne? Das ist Support für Hutschienenmontage, EMV-Störsicherheit, ne? Überhaupt dieses gehärtete Design, ne? So Temperatur, Schmutz, tralala. Aber was halt bei diesem Thema Industrial Ethernet total wichtig ist, das ist halt genau diese deterministische Übertragung, diese Realtime-Fähigkeit, was dann halt auch über gesonderte Protokolle, wie zum Beispiel auch Profinet, gemacht wird. Also auch Profinet, das ist so um 2000 von dieser Profibus International mit Unterstützung von Siemens entwickelt worden. Das setzt auf Ethernet auf, ist dann halt für 10, für 100 Mbit spezifiziert. Mhm. Fun Fact, Gigabit nicht. Okay. Und da wird die Redundanz halt dann zum Beispiel über teilweise proprietäre Protokolle, es gibt ja so ein Media Redundancy Protokoll, realisiert, wo wir dann wieder über Ringe reden. Ja, das ist ja auch was wir uns in diesem Meeting immer wieder, ja, dann bauen wir da einen Ring und dann bauen wir da einen Ring und dann bauen wir da einen Ring.
Und die Netzwerker gucken sich an, sagen, was wollt ihr wollen?
Nee, es ist tatsächlich so, ne? Diese Geräte haben dann teilweise, also die Devices haben dann teilweise echt zwei Ethernet-Ports, ne? So einen Eingang, einen Ausgang und dann ist das ein Ring. Genauso wie du dann halt diese speziellen Profinet-Switches.
Ich sag mal, das war ja Ethernet vor meinen Zeiten. Auch schon mal.
Naja, du kannst, also es hindert dich ja keiner daran, Ringe zu bauen. Ne? Das, also Fun Fact, auch Profinet sagt, nee, natürlich kannst du deine Redundanz über RSTP machen. Also du kannst auch dann diese Profinet-Switches, kannst du dann auch lustig miteinander verbinden und dann wird die Redundanz halt über RSTP gemacht.
Ja, ne, wobei an anderen Stellen heißt so, oh, RSTP, oh, böse.
Ja, aber ich glaube, das kommt aus einer, halt den Gedanken mal fest, den brauchen wir gleich noch, weil mir ging dann irgendwann auch ein Licht auf, warum die da so immer direkt sich ihre ihre Blutdrucktabletten eingeworfen haben, wenn wir mit dem Thema um die Ecke kamen. Aber ne, bleiben wir mal bei Profinet, das ist Protokoll, was auf Layer 7 quasi ansetzt, also ähnlich wie HTTP oder DNS. Umgeht dann aber zum Beispiel, also da gibt's dann keinen, das setzt nicht auf TCP oder UDP auf, sondern das ist so quasi so ein Block an sich, der dann direkt auf den Media Access Layer aufsetzt. Die brauchen Support für 802.1Q. Und warum brauchen sie den? Nicht für WLANs, richtig, für Priorisierung.
Tags enthalten Prioritätsinformationen.
Genau, deswegen muss man auch immer mit Trunks und so weiter arbeiten, wenn man Layer 2 Prio-Informationen übertragen will. Genau, sie benutzen nämlich das Priorisierungsfeld, also das Quality of Service oder Class of Service-Feld im Ethernet-Frame halt für ihre Priorisierung. Fun Fact, also Profinet schreibt auch zum Beispiel kein Multicast-Filtering mit IGMP oder sowas vor, erlauben halt die Elimination von Schleifen über RSTP, wobei da die ganzen üblichen Verdächtigen, also Hirschmann ist da zum Beispiel einer von diesen Herstellern, die da sehr häufig genannt werden, die setzen da tatsächlich bei dem Thema auf proprietäre Protokolle. Ne, also eben wie zum Beispiel dieses Media Redundancy Protokoll. Und Profinet-Switches sind halt dahingehend getrimmt, die können halt dann auch diese Daten halt mitlesen, die stellen dann halt sicher, dass halt, wenn da ein normaler Ethernet-Frame um die Ecke kommt, dass dann halt ein Ethernet-Frame mit Profinet-Informationen drin Vorrang hat. Und so weiter. Da verlinken wir auch mal ein paar Links zu. Das ist schon recht interessant. Und ne, so ein drittes Protokoll, was man halt immer wieder liest, das ist EtherCAT, also Ethernet for Control Automation Technology, ist also auch ein auf Ethernet basierender Feldbus. Und da wird auch Standard Ethernet gesprochen. Greifen wir jetzt nochmal deinen Gedanken auf, RSTP und so weiter. Warum müssen wir denn überhaupt im Ethernet Schleifen eliminieren?
Um Broadcast-Stürme zu verhindern, weil nur zur Erklärung für die draußen, wir beide wissen das sofort, so ein Ethernet-Frame hat halt keine Time to Live. Das heißt, wenn du wenn wir eine Ebene höher gehen und von IP reden, dann gibt es dann immer so ein Feld, Time to Live. Und das heißt, nach x Hops wird es dann verworfen, ne, damit es nicht ewig durch die Welt zirkuliert, wenn es kein Ziel gibt.
Das ist eben bei Ethernet nicht so.
Das ist bei Ethernet nicht so. Das heißt, wenn ein Broadcast einmal unterwegs ist, dann wird der so lange verbreitet, wie der Switch glaubt, er hat noch Ports, wo er es noch nicht hingeschickt hat.
Genau. Und was ist so ein typischer Broadcast, den wir mal sehen?
ARP als Beispiel, genau.
Also wenn ein Switch halt nicht weiß, auf welchem Port ein Empfänger sitzt, dann blökt er halt, oder wenn ein, ist gar nicht der Switch, aber wenn ein Gerät die MAC-Adresse eines Empfängers nicht kennt, nicht in seinem ARP-Table hat, dann brüllt er halt ein ARP raus nach dem Motto, hallo, du mit der MAC-Adresse bla, oder du mit der IP-Adresse bla, gib mir mal bitte deine MAC-Adresse.
Und zwar auf allen Ports, außer dem, wo der reingekommen ist. Das heißt, auch wenn der auf einem anderen Weg nochmal reinkommt, dann macht der Switch das einfach stumpf nochmal.
Genau, dann haben wir nämlich unseren Broadcast-Storm. Und jetzt wissen wir ja, dass unsere OT-Freunde so auf deterministisch und Realtime und so weiter stehen. Und jetzt gucken wir uns nochmal an, wie läuft denn so eine Verarbeitung in so einer SPS ab? Das heißt, die SPS geht ja hin, liest die Signale auf der Eingangsseite, das heißt, sie holt sich das Prozessabbild, dann bearbeitet sie das anhand ihres Programms und schreibt das dann wieder auf die Ausgangsseite, also zu den Aktoren. So, und da ist natürlich dann schon mal wichtig, dass die Signale in einem festgelegten Zeitraum dort ankommen. Das ist ja auch ein häufiges Missverständnis bei Realtime. Realtime heißt ja nicht, lass alles stehen und liegen und mach nichts anderes, sondern garantiere mir einfach eine Übertragung in einer bestimmten Zeit. So, und wir reden bei diesen Zyklen, also diese SPS, das ist immer eine zyklische Verarbeitung, Eingangssignale lesen, verarbeiten, Ausgangssignale schreiben, Eingangssignal lesen, verarbeiten, Ausgangssignal schreiben. Das ist eine zyklische Verarbeitung und wir reden da von Zykluszeiten im Bereich, keine Ahnung, typisch habe ich mal so gesehen, sind so 15, 20 Millisekunden. Wenn du jetzt einen Feldbus hast, wo ein Aktor ein Signal bekommen soll und irgendeiner steckt einen Loop oder macht irgendwas anderes, ja, oder dann kannst du ja
gerade eine Spanning Tree Neuberechnung.
Korrekt, genau. Ja, wobei bei RSTP geht das ja, weil nicht alle Ports davon betroffen sind, sondern halt nur die, ne? Aber egal, aber ne, wenn sowas halt dazwischen grätscht, so die Blutgrätsche von hinten, dann findet die SPS das doof.
Und das dann ist, stolpert sie,
Dann stolpert sie, genau. Dann passieren da halt komische Dinge. Wobei, ich habe mich dann in diesem Thema auch ein paar Mal gesagt, aber seid ihr eigentlich doof? Ja, Siemens und so weiter, Rockwell, seid ihr doof? Könnt ihr euer Zeug nicht mal resilient bauen?
Also ne, wenn wir das so erklären, aber ich denke dann für mich, dass ich das einfach nicht gut genug verstehe. Ja, aber ich frage mich jetzt schon, warum kann man denn nicht, sagen wir mal, da so ein Stück Puffer bauen im Endgerät? Also, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt alle Befehle, da ist mein Programm zu Ende, okay, jetzt lege ich es los.
Ja, ich glaube, du bist ja darauf angewiesen, dass die Daten halt im Zweifel zu einer bestimmten Zeit da auch ankommen. Das ist ja immer die Frage, was hast du da für einen Prozess? Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel einen Roboter steuerst, der irgendwas picken soll und der pickt jetzt eine 3 Millisekunden später, dann passt das eventuell schon nicht mehr. Das ist ja alles teilweise hochgradig getimed. Oder wenn du halt zum Beispiel Prozesse hast, so thermische Sachen, wo dann halt ab einem bestimmten Temperaturwert muss irgendwas geregelt werden und naja, das ist halt doof, ne?
Mir fällt gerade jemand ein, der mir das erklären kann, weil er es jeden Tag macht, deswegen.
Ja, dann,
ich muss mir da mal einen Termin machen.
Gut, aber je nachdem, was du da für eine Hardware hast und wie dein Prozess aussieht, wie komplex dein Programm ist, dann ergeben sich halt auch bei diesen Zykluszeiten entsprechend Abweichungen, aber typischerweise reden wir da immer so irgendwas zwischen unter 10 Millisekunden. Ne? Also unter 10 Millisekunden, der Wert, der wird gleich nochmal wichtig, einfach mal merken. Und das ist auch der Grund, warum sich diese ganzen OT-Jungs immer ins Höschen machen, wenn die mit Spanning Tree um die Ecke kommen. Das finden die halt irgendwie alle doof. Das ist auch der Grund, warum die häufig mit diesen Ringprotokollen arbeiten, also wo dann halt auch darauf Wert gelegt wird, dass du sehr, sehr kurze Konvergenzzeiten hast, ne, wo dann halt nicht viel neu berechnet wird, sondern möglicherweise einfach alles weiterläuft. Das ist alles total hardwarenah. Das Thema Soft-SPS gibt es schon seit ein paar Jahren, ist auch immer wieder Forschungsgegenstand, aber tatsächlich die typischen Player, so Siemens, Rockwell, Beckhoff, Phoenix Contact ist übrigens auch ein Deutscher wie Siemens oder Mitsubishi, das ist alles schon ziemlich hardware-nahes Zeug. Und jetzt kommt die Software Defined Automation GmbH, die Juli 2021 in München gegründet wurde von Dr. Josef Wattel und Alex Scheurer. Haben beide wohl einen Hintergrund an der TU München und haben dieses Unternehmen Mitte 21 gegründet und waren dann tatsächlich Mitte 22 am Stand von VMware auf der Hannover Messe. Das war so ein Stand, ich glaube, da war Intel auch noch mit dabei, die SDA war dabei und eben auch VMware. Und die SDA hat im Kern drei Produkte, nämlich einmal SDA TechOps, das heißt das Management von verschiedenen PLCs, / SPS. Irgendwie finde ich den Begriff PLC eingängiger als SPS, also ne. Das Management von verschiedenen PLCs, verschiedener Hersteller über eine Cloud-basierte GUI. Ne, also sieht so aus, dass sie eben ein Stück Software haben, was es ihnen ermöglicht, über IoT-Gateways, wie sie zum Beispiel auch Siemens anbindet, also ne, das Ding hat so quasi ein Bein in der SPS und ein Bein in einem Netzwerk, wo es das Internet erreicht, wobei ich das ja auch schon ziemlich lustig fand, weil IoT-Sicherheit können wir gleich nochmal anreißen. Aber die pushen da quasi so ein bisschen Software drauf und dann kann man halt seine SPSen, seine PLCen in einer Cloud GUI monitoren, sieht so Zykluszeiten, Jitter, tralala. Mhm. Dann gibt es noch SDA DevOps. Das ist eigentlich auch ganz, ganz lustig. Du hast ja, oder das hatte uns dann auch jemand bei diesem Termin erklärt, dass es halt dann immer total wichtig ist, wenn man ein, wenn man eine Änderung an der SPS-Programmierung macht, dass man sich den alten Stand speichert.
Und, aha, ne? Das klingt so nach Version Control.
Ja, genau. Wir reden über Git-basiertes Version Control für PLCs. Ich muss jetzt gerade an dieses Mem denken, ne? So in case of Fire Alarm, ne? Git commit, Git push, leave the building. Und das Dritte, und das fand ich eigentlich das ganz Interessante, das ist eben diese SDA VPLC, also eine virtuelle SPS, eine virtuelle PLC auf sogenannter Commercial of the Shelf Hardware. Mhm. Und sie gehen damit hin und sagen, wir schaffen mit diesem Stück Software Zykluszeiten kleiner 10 Millisekunden. Und es gibt auch, das fand ich auch ganz interessant, in 2022 ist ein Paper veröffentlicht worden an der TU München. Leider habe ich nicht ganz rausbekommen, welcher Lehrstuhl das war, aber ich habe gesehen, die TU München hat einen Lehrstuhl für Automation. Mhm. Das Paper selber ist von Diogenes Javier Perez, ja, Josef Waldl, dem CEO der SDA, Laurin Prenzel und Sebastian Steinhorst. Und die haben sich in diesem Paper damit beschäftigt, also das Paper heißt How Real-Time Are Virtual PLCs? Und es geht ja darum, du hast Commercial of the Shelf Hardware. In dem Fall war das tatsächlich ein Intel NUC.
Ach. Ja, ja. Okay, das haben ist wirklich einen, commercial und wirklich off the shelf.
Haben da ein ESXi draufgepackt und haben dann verschiedene Simulationen gemacht, um zu gucken, wie zuverlässig die Zykluszeiten eingehalten werden. Also wenn da eine PLC draufläuft, wenn da zwei, vier PLCs drauflaufen mit unterschiedlicher Konfiguration. Hatten dann auch zum Beispiel Komponenten über ein Netzwerk daran angebunden, mit EtherCAT zum Beispiel. Und Zitat aus dem Paper, our results indicate that the virtual PLC implementation is on par in terms of switching and response time for applications requiring response times below 10 milliseconds and deterministic behavior is achievable. Heißt also nichts anders, seht her, meine lieben Freunde, das, was wir hier zusammengestöpselt haben, ne, erfüllt die Anforderungen an die allermeisten Anlagen. Also Zykluszeit kleiner 10 Millisekunden und das eben auf ja, kommerzieller Hardware. Und was sie ja da auch sagen, sie reiten da ziemlich auf ihrer cloud-basierten Lösung rum. Du kannst dann wirklich diese VPLCs aus so einer GUI raus deployen. Ja, wo dann auch wirklich dann über so ein Gateway mit so einem Secure Tunnel eine Anbindung an vCenter besteht, wo dann echt so ein OVA deployed wird mit so einer neuen vPLC. Wir können auch noch mal ein paar Videos verlinken von der Homepage der SDA. Das sieht schon alles ziemlich lustig aus. Mhm. Also genauso, wie sich das für uns auch so immer richtig darstellt. Anfühlt. Ja, okay. Also das ist so, das hat zumindest jetzt nichts mit, ne? Keine Ahnung, so Hutschien-Deployments. Ne? Das scheint so alles, das sieht schon alles ganz nett aus. Laut eigener Aussage der SDA wird deren Lösung bei mehreren großen Hyperscalern gehostet, namentlich AWS, Azure, GCP, also die Google Cloud. Was ich ein bisschen, naja, interessant fand, sie nennen selber RTOs und RPOs kleiner 24 Stunden für den Fall, dass irgendwas mit deren Cloud-Lösung passiert, weil das ist halt, diese Cloud-Lösung stellt halt Monitoring bereit. Na, natürlich, diese VPLC läuft auf einem ESXer direkt an deiner Produktionslinie. Insofern, wenn die Cloud-Lösung der SDA down ist, gut, du hast kein Version Control, du hast kein TechOps, kein Monitoring mehr, aber das läuft ja trotzdem weiter.
Die Frage ist, hat das dann einen Einfluss auf die Produktion oder kann man nur halt zeitweise mal Dinge nicht sehen.
Genau, richtig. Nee, also das scheint wohl dann tatsächlich so zu sein. Ne? Also die PLC läuft ja am Shopfloor erstmal weiter, aber du hast kein Management mehr. Sie sagen selber, Role-Based Access Controller haben wir. Wir haben Audit Logging. Ja, wir haben noch kein MFA. Aber wir haben zum Beispiel Encryption at Rest und in Flight. Also da sind sie, also das finde ich schon mal ganz interessant, dass du als Anbieter eine Cloud-Lösung anbietest und du zeigst deinen Kunden auf einer Seite, jo, das können wir nicht. Ne? Und das, da sind wir gerade dran, das kommt später, aber sie gehen da zumindest ganz offen mit rum. Ist natürlich auch sicherlich so eine vertrauensbildende Maßnahme. Ne? Weil du redest da ja mit Leuten, die da sehr, ja, es ist halt der Prozess, ne? Und wenn die SPS kaputt ist, dann ist der Prozess auch kaputt und dann haben wir ein Problem, dann steht alles.
Gut, aber ne, ob jetzt dann denjenigen, die entscheiden, was dahingestellt wird, Airbug und Audit-Logging wichtig ist, ist dann die nächste Frage.
Ja, also ich habe jetzt tatsächlich, das muss man dazu sagen, also wenn da jemand andere Erfahrungen hat, bitte mal melden. Also ich habe jetzt zum Beispiel keine Referenzkunden gesehen. Also das ist da jetzt nicht zu finden. Ne? Also ist ja auch in Ordnung. Das Produkt selber kann über den VMware Marketplace bezogen werden, ist Subscription-basiert, es gibt so ein Free-Tier, was echt kostenlos ist, so hat man dann zumindest so einen PLC-Twin, dass du also so eine PLC in der Cloud hast, mit dem du so ein paar Simulationen machen kannst. Du hast ein Repo, du kannst eine Anlage anbinden. Beim Professional, beim Enterprise-Tier sind Preise da jetzt tatsächlich nicht gelistet.
Ja. Stehen nicht auf der Webseite.
Genau, Contact Our Sales Team. Aber ist ja auch okay. VMware greift das ganze Thema auf, indem sie zum Beispiel explizit VPLCs in Verbindung mit ihrem VMware Edge Compute Stack nennen. Den gibt es einmal, oder den gibt es nur als Term License, also ne, Limited Time Period für das Produkt. Und die positionieren diesen Edge Compute Stack dann als Real-Time Support for Running Low Latency Workloads, such as a Virtual PLC. Also da sieht man schon, ja, da hat man sich bei VMware und bei SDR schon was bei gedacht. Ne? Also zumal da diese Referenzimplementierung, dieses Paper, was wir auch verlinken werden, tatsächlich dann auch mit einem NUC und einem ESXi gelaufen ist und mit Debian 11 und so weiter und so fort. Wir verlinken auch, hatte ich schon gesagt, wir verlinken auch dann den VMware-Podcast, wo es eben um das Thema Industrial IT geht. Da wird nämlich auch von diesem VMware Edge Compute Stack gesprochen. Da gibt es also auch in zwei Lizenzen, einmal Standard, einmal Advanced. Und das ist im Prinzip die Kombination von vCenter, vSAN, ESXi Enterprise Plus, Tanzu und richtet sich definitiv an produktionsliniennahe IT. Ja, wird auch genau so definiert, also es wird gesagt, das kann man dann auch in dem Product Guide von VMware nachlesen, dieses Edge Compute Stack richtet sich oder ist halt lizenzierbar für Edge Instance in einer Edge Location, also ein Cluster, ein Data Center, ist ein vCenter in einer Edge Location. Was ist eine Edge Location? Das ist eine Remote Location, also nicht das zentrale Data Center, keine Colo, keine Public Cloud, sondern irgendwas, was möglichst nah an der Produktionslinie ist.
Okay, remote, aber nicht so remote.
Halt irgendwo nah an der Produktionslinie,
ja, ja.
Ne?
Ja, verstanden.
Was da noch ganz lustig war, VMware scheint das Thema sehr ernst zu nehmen. Lustigerweise nennen sie dann explizit VxRail als mögliche Plattform dafür, wo ich mir auch dachte, nein, VxRail möchte ich eigentlich nicht sehen, aber vSAN Ready Nodes sind da zum Beispiel auch gedacht als Basis. Und was ganz interessant ist, wir sind Edge Compute Stack, sie nennen explizit ARM Hardware als auch Intel Core CPUs, also eher so Client-basiertes Zeug. Ne? Also ESXi auf ARM haben wir ja schon gesehen, adressiert man hier auch sehr offensiv mit. Beim Rumstöbern bin ich dann übrigens noch über eine Productline-Conversion-PDF gestolpert, die flammneu aus Februar 23 ist und siehe da, neben einer vSphere Standard und Enterprise Plus als On-Premise oder als Perpetual License gibt es das Ganze jetzt auch als On-Premise-Subscription.
Aha.
Also eine Term-License für vSphere Standard und Enterprise Plus.
Okay.
Da sind sie, unsere Subscription-basierten Lizenzen.
Hatten wir nicht gehört, die soll es nicht geben.
Ja, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber keine Ahnung. Also,
geahnt haben wir das.
Ja, gut. Warten wir mal ab.
Bis ja,
das
ja, genau.
Also ich hab jetzt da noch keine SKUs zu gefunden.
Nein.
Vielleicht dauert das da an der Stelle auch noch ein bisschen. Aber das fand ich jetzt doch sehr interessant. Ich meine, klar, es ist ja jetzt nicht so, dass ich diese ganzen OT-Leute jetzt belächle. Also die haben natürlich schon einen Punkt, in dem sie sagen,
eine andere Welt.
Ne, das Zeug, was wir hier machen, ist ähnlich wie mit der Medical IT. Das Zeug, mit dem wir uns hier beschäftigen, wenn das in die Hose geht, dann passieren schlimme Dinge.
Es ist halt vielleicht auch eben deshalb ganz, ganz wichtig, ne, dass man da gewisse Richtlinien auch für den IT-Part in der OT.
Ja, ja, das fand ich ja interessant. Und wie gesagt, ne, unsere Freunde da von der Exco, die konnten uns ja verstehen. Die kommen ja aus der OT-Welt.
Hat eigentlich den gleichen Ansatz gehabt.
Genau, und da sind wir quasi offene Türen eingerannt mit dem Thema, ja, was ist denn mit hochverfügbarer IT? Was ist denn mit Netzwerksegmentierung? Was ist mit Backup-Archivierung? Ne? Auch das ist ja wie so ein Thema, wenn du dann in dem konkreten Fall waren es dann, glaube ich, GMP-relevante Daten, die halt aufgezeichnet, archiviert werden müssen, weggeschrieben werden müssen.
Der Data Historian.
Genau, fand ich auch ganz
schöner
ganz
Begriff. Ja. Mir gefallen.
Die haben ja dann auch da ihr Zonenkonzept und, und beziehen Services aus der IT für ihre OT. Aber auf der anderen Seite hast du dann so Jungs, die dann da stehen und sagen, nee, ihr kriegt hier zwei ESXer und das ist dann halt irgendwie Dell-Hardware und das sind gespiegelte Server, ja, wie gespiegelt? Ist das dann vSphere Replication oder was machen sie da? Ja, dann kommt Geschwurbel. Ne? Und dann stellt sich auch raus, ja, also wir bauen hier ein komplett eigenes Netzwerk. Ja? Sie kriegen nachher von uns ein Kabel und das ist dann Gebäudeleittechnik, das ist dann Zutrittskontrolle, das ist ich weiß nicht was. Und das ist komplett gekapselt und ich denke mir so, Leute, das kann doch nicht wahr sein.
Ja, ne, oder auch so Sachen, fiel mir dann auf, ne? Es waren dann verschiedene WLANs und dann sprach er an irgendeinem Punkt von Brücken und fragten nach, was ist denn damit gemeint? Brücken, was für Brücken? Hm? Ja, dann über den Core-Switch.
Nein.
Also wird es geroutet auf dem Core-Switch, die WLANs. Ja, man fragt sich dann eben, gut, was machst du da? Brauchst du da dann ACLs auf deinem Switch? Ich meine, wer macht denn sowas? Also, ne?
Ja, aber ich fand das ja auch ganz interessant, als es dann halt um diese sogenannten Package-Units geht, wo ich ja dann auch gelernt habe. Also ich meine, ich mache das ja nicht oft, aber wenn ich in einem Meeting schon anfange, mir ein Stichwortverzeichnis zu machen und nebenbei einen Begriff zu googeln, das will schon was heißen.
PU gleich Package-Unit.
Genau. Gut, die haben halt auch ihr eigenes Wording da.
Ja, absolut, absolut.
So eine Package-Unit musst du dann auch lernen. Ja, das ist dann halt irgendwas, was komplett gekapselt vom Zulieferer geschickt wird. Ja, und da sind dann auch Switches drin. Ja, es kann sein, dass da Switches drin sind. Ja, welche? Ja, keine Ahnung. Das, was halt der Anbieter, der die Ausschreibung gewonnen hat, da reinschraubt. Und dann denkst du so, oh mein Gott.
Ja, ne, und dann sitzt man halt da und man ist sich zum Beispiel sehr einig, ne, so, keine Ahnung, du hast dann 15 PU-Lieferanten und alle haben so einen eigenen DSLer geplant.
Ja, und du denkst so, nein, will
nein.
Ich nicht.
Nein, auf keinen Fall. Hier gibt's keine unüberwachten Internetleitung oder Fernzugänge, die man nicht kennt. Das ist intuitiv unser Ansatz. Wer will denn auch 15 einzelne DSLer, zumal ja auch geplant war in diesem konkreten Fall, dass mit den neuen Anlagen eben auch Schnittstellen ins Office-Netz bereitgestellt werden sollen. Ne? Also die Leute sollen auf ihren Smartphones Sachen gucken können und irgendwie auf dem Rechner auch Sachen gucken können und so weiter. Ja, und intuitiv ist dann unser Ansatz, also okay, dann müssen wir das jetzt aber auch sicher bauen.
Ja,
dann kommt hier nichts mit eigenen DSL-Lern oder LTE-Routern oder so.
Ja, aber das für uns auch Interessante in dieser Situation war ja, also um jetzt nochmal den Kontext für die Zuhörer abzustecken, wir reden da von einem Unternehmen, welches einen Produktionsprozess hat, aus dem Produkte fallen, die unter die GMP fallen. Also ne, Good Manufacturing Practice, im weitesten Sinne sage ich mal Grundstoffe für Pharma etc. Ich glaube, so kann man das umreißen. Und du hast natürlich dann in solchen Fällen, hast du komplexe Produktionsanlagen, das kann man ja schon so sagen, ne, mit einem, die aus vielen Teilen bestehen. Da sind wir dann wieder bei diesem Thema dieser Package Units, also ein in sich abgeschlossener Teil. Und wenn du dann auch mal guckst, wie sowas geplant und du hast dann einen Planer und der schreibt dann diese einzelnen Teile aus und dann ne, bieten Unternehmen auf diese einzelnen Teile Lösungen an und die packen für sich dann da das an IT rein, was sie meinen zu brauchen, inklusive auch Remote Access.
Ja, gehen davon in dem Moment davon aus, da gibt es sonst nichts.
In der Ausschreibung steht nicht drin, dass da etwas angeboten wird, dergleichen, also bringe ich das dann halt mit. Das zeigt ja dann auch sehr deutlich, dass wenn du so eine Anlage planst, eigentlich sehr früh auch auf der Kundenseite eigentlich die IT integrieren musst, um da so einen totalen Wildwuchs einfach zu vermeiden, ne? Auch um bestimmte, ja, ich will mal sagen, zentrale Dienste anzubieten.
Genau, zentrale Dienste, ne? Wie eben, also da, das lief ja, glaube ich, dann an dem Moment darauf hinaus, dass es eine zentrale OT-Infrastruktur geht. Es geht uns ja gar nicht darum, dass wir uns irgendwie in dieses OT-Thema reinhängen wollen, ne? Nur an dem Moment, wo es um Schnittstellen geht, sollte das Ganze bestimmte Kriterien erfüllen, ne? Es soll sicher sein, sollte kontrollierbar sein für den Kunden, ja. Also auch Remote-Zugriffe waren ein ganz großes Thema, ne? Jeder Hersteller braucht Remote-Zugriffe. Und ja, selbstverständlich muss der Kunde am Ende des Tages muss der Kunde unter Kontrolle haben, wer da drauf remote zugreift und wer nicht. Ja. Wenn das halt so ein ungewarteter DSLer ist, ja, wie soll das funktionieren? Da kann der Kunde höchstens hinlaufen und einen Stecker ziehen. Ja,
ich meine, man hört das ja auch immer wieder, ne, dass dann irgendwelche Produktionsanlagen da hops genommen werden. Und lustigerweise war das ja dann auch tatsächlich da dann einmal Thema, dass im Rahmen von so einer Inbetriebnahme da, keine Ahnung, Dutzende von Ingenieuren rumlaufen und dass man dann halt sicherstellen muss, dass sie da nicht jetzt keine verseuchten Notebooks, USB-Sticks oder sonst was mitbringen und dass es dann dafür Sandbox-PCs gibt, wo sowas dann erstmal gescannt wird.
Genau.
Ich meine, als das so erzählt wurde, dachte ich, ja klar, das hast du auch schon mitgemacht. Ne? Also auch ich musste schon in Factories rein, wo ich am Anfang erstmal alles abgegeben habe und dann wurde das irgendwie auseinandergenommen und dann wurden Datenträger gescannt oder halt, ne, es wurde direkt gesagt, wenn du die jetzt nicht rausrückst, dann nimmst du die halt nicht mit rein. Pech gehabt. Also insofern, das ist jetzt nicht unüblich. Aber ich war schon ein bisschen darüber gewundert, wie wenig IT-Bezug das Ganze hatte teilweise. Also sag mal, auch von der Kundenseite her, ne? Wir haben da nochmal so einen riesigen Plan da gesehen mit so Ablauf oder mit so Terminplänen, wo dann, ich glaube, der einzige Termin für die IT war, dass die nicht oder die Telekom in der Leitung liegt, ne?
Genau.
Ich meine, wir haben dann im Nachgang zu dem Meeting ja dann auch nochmal dem Planer für die, was war das, TGA? Technische Gebäudeausstattung, ne? An dem Abend konnte ich mir wirklich sagen, today I learned. Oder Things I Learned, haben wir dem ja nochmal so Infos geschickt, so nach dem Motto, mein Freund, ihr kommt jetzt aber nicht hier. Das war ja dann auch Thema da im Gespräch, so, ja, nee, ja, was brauchen wir denn an Rex? Ja, wir kommen mit dem. Wo wir dann auch gesagt haben, Leute, seid ihr eigentlich doof? Können wir hier bitte mal 12 genau, mal das gleiche Rex haben?
Das ist alles schon ausgeschrieben und keiner hat bisher mal die IT gefragt, was braucht ihr eigentlich für Rex für die Server?
Genau. Das wäre so gewesen, da kommen wir da hin und haben dann so 80x80 Verkabelungsschränke da stehen.
Ja, wäre schön geworden.
Nee, aber das war ja dann nachher auch das Feedback von unserem Kunden. Also, ne, wenn wir uns da jetzt ein bisschen lustig machen, also das Feedback vom Kunden war, Gott sei Dank wart ihr mit dabei. Und ich glaube, das nimmt jetzt die richtige Wendung. Du hast ja nochmal einen Aufschlag gemacht da bei der Konzernmutter mit so einem SOP.
Genau, es ist halt es ist mir zu spät eingefallen, beziehungsweise ich saß dann zu Hause und dachte am Ende des Tages über dieses Meeting nach und ich dachte, wir haben so viele intuitive Ansätze, wie man sowas bauen kann und dann denke ich so, wir sind doch eigentlich in Deutschland. Eigentlich müsste das doch alles schon irgendwo stehen und, ja, wo steht es? Natürlich hat das BSI Grundschutzkompendium auch einen Baustein namens IND, industrielle IT. Aber ich glaube, wenn wir das jetzt anfangen, das sprengt ein bisschen den Rahmen. Lass uns das doch vielleicht.
Willst du das für eines der nächsten, der nächsten Folgen mal ein bisschen
oder mal in die Runde vielleicht, gib dir mal ein Feedback, ob es daran Interesse gibt.
Genau, also, ne, geht da ganz konkret darum, wie macht man Industrial IT sicher im Sinne des BSIs, wenn das für euch interessant ist, lasst mal Feedback da. Aber du hattest jetzt, ne, wenn ich jetzt so auf meinen Redezeitanteil gucke, also, du hattest ja auch noch ein schönes Erlebnis. Du hast nämlich an der Präsentation eines Security Assessments ja. eines unserer neueren Kunden teilgenommen.
Genau. War tatsächlich das erste Mal, dass ich so an so einem Meeting teilgenommen habe. Also es war ein Security Assessment, das der Kunde proaktiv eingeholt hat. Also ein Pentest. Ja. Mhm. Weil dem Kunden wichtig war, ich möchte jetzt einmal ein Gefühl dafür kriegen, wo ich da so stehe. Mhm. Das ist ja auch nicht immer so der Fall. Häufig, ja, gab es ja möglicherweise schon Vorfälle etc. und erst dann fängt man an, sich dafür zu interessieren. Sehr gut, positiv in dem Fall, wurde das proaktiv gemacht und da gab es dann von dem entsprechenden Dienstleister ein Dokument zu, das er natürlich auch gerne erläutern möchte, weil da eben nicht nur technische Leute reingucken, ja, die halt sehen, okay, ah, das und das weiß ich, sehe ich, ist ja, ein Problem, ich glaube, verstehe, warum das ein Problem ist und so weiter, das muss man erläutern.
Also ich glaube, den Dienstleister, der den Pentest gemacht hat, die können wir schon erwähnen, ja. weil ne, die Etiet, das sind Jute-Jungs, mit denen hatten wir schon mehrfach zu tun, also da Empfehlung, wenn ihr mal einen Forensiker oder einen Pentester sucht.
Ja.
Wendet euch mal an die Etiet oder an die High Solutions, die sind auch gut.
Genau, man will ja nicht nur einen dann.
Genau.
genau.
Aber das war ganz interessant. Ne? Also vielleicht magst du mal ausführen, wie schnell hat man den Kunden hops genommen?
Boah, war das so eine lockere 2 Stunden? Ich weiß es nicht genau. Nein, ich habe im Nachgang gehört, ein Teil der Probleme war auch der Tatsache geschuldet, dass eben kein neuer User für den Mitarbeiter der Etiet angelegt worden war. Aber der hatte schon bestimmte Berechtigungen, die aber nicht sichtbar waren.
Ja, verdammt.
Auch falsch, ja.
Aber am Ende hops genommen wurden sie über eine PKI.
Über die PKI, genau.
Kinder, passt auf eure PKIs
Genau, PKI ist wichtiges Thema. In dem Fall war es ein Template. Als der Name fiel, wurde dann schon direkt gesagt, oh ja, das war mal nur so ein Test. Ja, das war mal nur so ein Test, aber das Template wurde nicht zurückgebaut. Genau,
es war am Ende ein Template ein mit aktivierter Client Authentication und der Möglichkeit, den Antragstellernamen mitzugeben. Und, ja.
Also gerade diese Art von Templates, ne, wo ihr Antragstellername mitgeben könnt, besonders die solltet ihr schützen. Ja. Oder möglicherweise, also ich habe jetzt inzwischen mir angewöhnt, das machst du ja immer händisch. Ja, also das machst du ohnehin händisch. Wenn du das machst, dann veröffentliche ich das Template auch erst dann, wenn du es brauchst
ne?
und ziehst es danach wieder zurück.
Ja, das ist eine gute Idee. Mhm. Aber du hast aus diesem Assessment so ein paar Low-Hanging Fruits zur Härtung von AD mitgebracht.
Ja, genau, ne, weil das war jetzt dann ein längerer Report und die Runde, wie gesagt, das waren nicht nur technische Leute, war dann am Ende. Ja, ich will jetzt nicht sagen, oh ja, wo fangen wir denn da an? Ne? Das ist so viel zu tun. Und ja, klar, es gibt immer eine Prio-Liste. Es wird eine Bewertung gemacht. Ist diese Lücke kritisch? Ist das hoch? Oder ne, kann man das auch mal länger liegen lassen? Aber dennoch, so die Maßnahmen, auch selbstverständlich sind in dem Report auch Maßnahmen vorgeschlagen. Aber ich habe schon beim Hören dieses Assessments an bestimmte Low-Hanging-Fruits gedacht, die wir auch schon länger in Kundenumgebungen immer mal durchführen. Ne? Was war das? LLMNR, MDNS, MBTNS deaktivieren, ja, Multicast-Namensauflösung, braucht kein Mensch in der Domäne, ja. Ausschalten. Ja? Ausschalten, das ist echt eine Low-Hanging-Fruit, das ist eine Group-Policy, mit der du das ausmachen kannst, weil eben sehr viele Informationen auch übers Netzwerk verbreitet werden, ohne dass du das willst oder kontrollieren kannst.
Ja, ich glaube, gerade hier LMNR oder auch MDNS birgt halt immer die Gefahr, dass du über Multicast-DNS Identitäten raushauen kannst oder so tun kannst, dass du irgendwas anderes bist. Ne?
So DNS
Domain-Controller, genau, und dann da einfach Dinge abgreifen kannst. Mhm. Klar, das deaktivieren nicht benötigter Dienste.
Genau, nicht benötigte Dienste und vor allen Dingen immer oben weg. Welche ist es? Welcher Dienst sollte immer aus sein?
Druckerwarteschlange.
Natürlich. Ekliges Ding.
Ja, ich dachte Print Nightmare. Also war mehr als einmal ein Riesendrama.
Ja. Wenn es nur einmal gewesen wäre, nee. Das Ding ist einfach nicht schön. Ne, also Druckerwarteschlangen auf allen Servern. Ich meine, da kannst du WMI-Filter für googeln. Ne, gar kein Problem. Alle Server außer deinem Print-Server. Mach's einfach Druckerwarteschlange aus. Ja. Was soll die Druckerwarteschlange auf dem DC an sein?
Genau,
weil dein DC ist ja hoffentlich kein Print-Server.
Ja, gut, das heißt, glaube ich, wenn überhaupt in sehr kleinen Umgebung, dass dein DC dein File-Server und dein Print-Server deine CA ist.
Ja, DC gleich CA. Ja, also CA, ich möchte das nochmal unterstreichen. Wir haben das vorhin so gesagt mit dem einen Template. Es sind nicht nur die Templates, ne? Sondern einfach die Tatsache, dass ja, man will das ja eben nicht so sagen, ja, dass es auch andere Dienstleister gibt, die dann vielleicht nicht so perfekt im Bilde sind, aber in ihrer Anleitung, wie man das und das installiert, steht halt drin, dass man dafür ein Zertifikat braucht und da am besten ein PKI aufbaut. Und also ich habe bei dem Kunden insgesamt 4 CAs gefunden. Keine einzige davon war irgendwie.
Naja, Moment, stopp. Also 4 CAs ist ja erstmal in Ordnung. Wenn du eine Offline-Route hast und 3 Sub-CAs für verschiedene Einsatzzwecke, ist das ja alles in Ordnung.
Keine miteinander irgendwie verwandten CAs. Das waren einfach 4 verschiedene CAs.
Ja, wie bei so einem Eichhörnchen, ne? Hier eine
auf
da.
Auf Domain-Controllern, auf SQL-Servern.
Ja, gut. CAs auf Domain-Controllern.
Kannst du
das verzeihen? Sieht man halt häufig, ne? Weil man will halt vielleicht keine separate Maschine dafür haben. Ich habe sie schon auf Exchange-Servern gefunden.
Auch schön. Zwei kritische Systeme in einem.
Warum? Gerne mal auf Exchange 2.7, 2.10. Warum? Ja, es gibt Blogartikel im Internet, die sagen, ja, wenn du bei Exchange 2.7 nach der Migration Zertifikatswarnung bekommst, du musst ein Zertifikat machen. Guck mal hier, installier einfach schnell die CA-Rolle und dann kannst du hier Zertifikate bereitstellen. Da gibt es Blogartikel im Internet, die das mal mal so niedergeschrieben haben. Ja, das ist eine scheiß Idee. Und es gibt halt Leute, die googeln dann im Internet, ich kriege eine Zertifikatswarnung, seitdem ich auf Exchange 2.7 migriert habe und finden dann solche Artikel. Ja, und so passiert das dann halt. Weil typischerweise ein ordentliches, also das in meiner Ansicht nach kleinste vernünftige CA-Deployment hat 3 VMs. Eine Offline-Route, eine AD-integrierte Enterprise-CA und einen Webserver.
Genau.
So, aber ne, da sind wir dann halt schon wieder in dem, ne, ich brauche 3 VMs für ein paar Zertifikate und ja, vielleicht.
Genau. Vielleicht habe ich aber auch schon einen Webserver und. Ja.
Also, ne, PKI aber, ist halt so ein Dienst, wo ich denke, wenn du nicht weißt, was du damit machst, dann installierst du es besser nicht, weil im Zweifelsfall. Geht dann viel kaputt.
Gerade auch die Default-Templates, die hier so mitkommen. Denk mal an EFS. EFS ist so ein schöner Klassiker. Das ist standardmäßig veröffentlicht, ne? Und User klicken so rum, wie User halt so sind.
Genau.
Ja, so, ach, guck mal, hier verschlüsselt, was heißt denn das?
Ist ja super.
Ne? Und zack, hat der ein Zertifikat und kann Sachen verschlüsseln und kein anderer Mensch kann die mehr entschlüsseln. Ja. Mal im Hinterkopf behalten, ja.
Ja, wäre nicht der erste Kunde oder das habe ich tatsächlich auch schon bei Unternehmen erlebt, wo dann halt Leute gehen oder irgendein Rechner platt gemacht wird und gesagt, ich komme bei den Daten nicht mehr dran. Warum? Ja, stellt sich raus, dann war auf diesem Rechner halt ein Zertifikat. Ne? Das wurde dann halt vergessen zu exportieren. Es gab kein Key Archival in der CA hin und her. Nicht so schön.
Oder Wiederherstellungsagent.
Ja, genau. Labs hattest du auch noch so als Low-Hanging Fruit mitgebracht.
Genau, Labs ist in meinen Augen auch eine totale Low-Hanging Fruit. Also, ich sag mal, technische Umsetzung sollte in einer Stunde durch sein. Ja, also wenn man das häufiger macht, vielleicht schneller. Was da die Schwierigkeit ist, ist tatsächlich die Administratoren mitzunehmen. Also häufig kommen wir ja auch, wenn wir in neuen Umgebungen kommen, dann sind das ja häufig solche Umgebungen, die, ja, du hast Domain-Administratoren, da wird nicht überlegt, okay, soll ich diesen Domain-Administrator, sollte ich den auf Clients verwenden zum Beispiel? Das ist ein Punkt, der taucht mit auf in dem Security Assessment, weil es eben gefährlich ist, wenn ein Domain-Administrator-Account auf einem Client angemeldet ist, wo du nicht weißt, was der sich eingefangen haben könnte.
Genau,
also
das ist
ganz simpel gesagt.
Genau, das ist nämlich dieses Gefahrenszenario, ne, dass du dann halt dein Dom-Admin oder ein Domänen-Administrator-Benutzer darüber fällt, dass er halt sich auf einem kompromittierten Client anmeldet und dann sein Kerberos-Ticket flöten geht und so weiter und so fort.
Genau.
Deswegen halt, ne, Domain-Admin-Accounts dürfen sich oder sollten sich niemals an Clients anmelden dürfen.
Weitergesprochen, eigentlich niemals auf Systemen außer Domain-Controllern. Aber
oder Tier 0, ja.
Genau.
Ja.
Labs ist dann, du musst halt die Administratoren mitnehmen. Also das muss ein gewisses Verständnis dafür da sein, warum man das nicht machen sollte und warum das auch unterbunden werden sollte. Aber die müssen natürlich irgendwie auch Sachen installieren können auf den Clients. Ja, dann kannst du den zweiten Admin geben und oder Labs. Labs hat noch einen zweiten Grund. man kennt das alle, man hat so ein Image, das man immer ausrollt. Ne? Wir sind ja alle ne, so, wir laufen ja gerne rum mit USB-Sticks und installieren Rechner neu. Nein. Wie auch immer wir Rechner ausrollen. Häufig gibt es den lokalen Administrator.
Ja, aber der ist doch eigentlich seit Windows 7 standardmäßig deaktiviert.
Ja, ist doch das Einfachste, den zu aktivieren.
Ja, aber wird immer noch häufig gemacht, ne?
Ja. War es noch Shift-F10?
Funktioniert auch bei Autopilot, ja. Haben wir heute gelernt.
Ja. Ja, also den User zu aktivieren ist ja das Einfachste. Und wenn dann auch noch das Passwort davon auf allen Kisten gleich ist dann ja. Gute Nacht. Ja. Und dafür ist Labstar, das heißt Local Administrator Password Solution von Microsoft, ja einfach über die AD gesteuert, dieses lokale Administrator-Passwort in einem einstellbaren Turnus ändert und das als Attribut in der Active Directory abspeichert.
Jeder Rechner hat dann also ein individuelles Administrator-Passwort.
Genau.
Ja, sinnvoll.
Genau. Ja, und dann so, ja, Visus macht jeder, die wenigsten machen es per HTTPS. Ja, weil irgendwie hakelig und
Naja, brauchst du wieder ein Zertifikat.
Ja,
ne?
Genau. Aber ist eigentlich, wenn man das schon ein paar Mal gemacht hat, dann ist das eigentlich eine low-hanging fruit. Und ganz interessant, es gab zum Beispiel in diesem Assessment das Finding, dass sich Benutzer per Remote Desktop auf Domain-Controllern anmelden durften, die nicht Domain-Administratoren sind. Was fällt dir jetzt ein?
Da hat mal jemand einen Domain-Controller als Terminal-Server missbraucht.
Oder aber, ich habe in anderen Szenarien auch schon gehört, der Anwender muss aber hier auf den Servern und da, der muss lokaler Administrator sein. Und dann wurde der in die Built-in-Administratoren gepackt. Und mein Gedankengang war, möglicherweise wurden hier User in die Gruppe der Remote-Desktop-Benutzer gepackt. Und zwar nicht, also wenn du die Suche machst, du suchst ein Security Principal in der Active Directory, dann kannst du dir aussuchen, suche das lokal.
Suche im AD oder suche auf dem lokalen Rechner.
Ganz genau. Mm. Und wenn man das nämlich verwechselt hat und hat in der AD gesucht, dann findet man die Built-in-Gruppe. Das sind ja quasi die lokalen Gruppen oder die Gruppen, die vorher auf dem Domain-Controller lokal waren, bevor der zum Domain-Controller wurde.
Genau, das ist ja, ne, wenn man da auf diesen Prozess, wie wird ein DC erstellt? Der erste DC, ne, du hast diese lokale SAM, also die lokale Benutzerdatenbank, und die ist ja quasi der Kristallisationskeim des Active Directories. Ne? Diese Benutzerdatenbank wird ja verwendet, um dann die AD-Datenbank quasi zu erstellen. Klar.
Genau.
Deswegen hast du dann auf einem DC auch Built-in-Gruppen, die es auf dem Member-Server gibt. Ja, stimmt.
Ganz genau. Ne? Und wenn du da jemanden in die Remote-Desktop-Users packst, dann ist das ein Benutzer, der per Remote-Desktop auf einen Domain-Controller darf. Mhm. Ob er da jetzt was tun kann, ist eine andere Frage, aber das ist nicht der Punkt. Wie gesagt, das kann jetzt einfach auch ein Versehen gewesen sein. Also, low-hanging fruit, mal die Built-in-Gruppen aufräumen. Mhm. Ja, also in der Administratorengruppe, in der Built-in-Administratorengruppe, da dürften maximal die Domain-Admins drin sein. Und der native Administrator, glaube ich, auch nochmal extra. Ich bin mir nicht ganz
genau,
sicher.
Genau, der ist nochmal extra drin, ja.
Mhm. Genau, was haben wir noch? Und ja, klar, ne, ich sag mal, das waren jetzt Built-in-Admins, dann haben wir natürlich noch die Domain-Admins, die Enterprise-Admins, Schema-Admins. Mach die Schema-Admins, mach die einfach leer.
Genau, da hat kein normaler Benutzer nichts zu suchen, da kann man sich dann halt on the fly reinpacken, wenn man da das Schema erweitern muss.
Mhm. Weil üblicherweise macht man das auch nicht versehentlich. Also
genau, genauso Enterprise-Admins, ne? Da kannst du dich reinpacken, wenn es brauchst.
Ja, brauchst ja auch maximal dann, wenn du, sag mal, im Forest hast.
Ja.
Ne? Genau. Genau, CA-Templates hatten wir schon. Interessant fand ich die Info, ne? Kennwort Policy soll man setzen auf mindestens 15 Zeichen.
Mhm.
Weißt du warum?
Tell me.
Weil dann die Speicherung von NTLM-Hashes verhindert wird. Das fand ich interessant, das war mir neu. Und ich dachte, aber das kann ich auch anders verhindern.
Ja, ist interessant, dass das ein Default ist, ne? Wenn das Zeichen länger als, oder wenn das Kennwort länger als 15 Zeichen ist, dass er dafür kein, wie macht er denn dann eine NTLM-Authentifizierung, wenn es kein NTLM-Hash gibt?
Du meinst, nein, der wird nicht gespeichert.
Ach so, okay.
Der Hash wird nicht gespeichert.
Ah.
Also, so war die Aussage.
Interessant, nee, ist mir auch neu gewesen.
Da muss ich nochmal nachforschen.
Ja.
Ja, und dann, was machen wir immer als allererstes, wenn wir
Sichtbarkeit schaffen.
Sichtbarkeit schaffen, genau.
Auditing.
Weil über NTLM zum Beispiel, wo habe ich denn, habe ich denn noch irgendwo NTLM V1? Weißt du erstmal nichts, wenn du halt so ein out of the box, da hat noch nie jemand irgendwas dran gemacht an Auditing Policies, dann siehst du einfach nicht, ob du NTLM-Authentifizierung verwendest auf dem oder dem Server.
Ja, das ist das gleiche mit SMB1, ne? Wird noch irgendwo SMB1 versucht zu machen oder auch LDAP-Binds, wo halt Credentials nicht über eine verschlüsselte Verbindung kommen. Mhm. Auch das will man wissen.
Mhm. Genau, LDAP-Auditing auf jeden Fall. Mhm. Ja, und ich glaube, das sind die Dinge, wo ich auch sage, das sind low-hanging fruits, die einmal schon mal einen guten Schritt weiterbringen. Mhm. Und natürlich gibt es größere, umfangreichere Maßnahmen, teilweise Dinge, die man wahrscheinlich nur in Projekten über mehrere Wochen oder Monate.
Musst du dann wahrscheinlich als Projekt
ganz
abbilden.
Genau.
Das ist ja jetzt, sag ich mal, eine Reihe von Gruppenrichtlinien, ein bisschen Doing. Mhm. Ne? Also tatsächlich so low-hanging fruits, ne, kostet dich nichts außer außer Zeit. Mhm. Ja, spannend, spannend. Da kannst du ja vielleicht nochmal wegen diesem NTLM-Hash und mehr als 15 Zeichen, das würde mich mal interessieren, was da los ist. Mhm. Kommen wir zum letzten Thema für heute. Ich habe ja einen Rappel bekommen. Ich habe mich über OneNote geärgert. Mhm. Ich wollte etwas von einem OneNote in ein anderes OneNote kopieren. Und auf einmal waren Bilder weg. Mhm. Da waren sie weder in dem einen drin, noch in dem anderen drin und auch nicht im Papierkorb. Und dann musste ich sehr laut fluchen. Und dann bin ich auf die Suche gegangen nach Alternativen zu OneNote. Die Frage ist ja auch immer, die ich mir dann gestellt habe, okay, OneNote hat jetzt halt, hat jetzt was nicht funktioniert mit diesem, auch mit diesem lustigen Cloud-Sync und so weiter. Mhm. Was ist denn eine Alternative zu OneNote? Du bist ja auch jemand, ne? Du hast ja auch immer Notepad++, Notepad, PowerShell, ISE offen, um da Zeug reinzudumpen.
Nö, eigentlich nur ein Visual Studio Code.
Ja, okay. Ja, gut, du bist dann auch ein VS Code-Nutzer, genau wie ich. Mhm. Ja, VS Code, mein Workflow.
Also ich würde nicht so weit gehen, dass mein Wissensmanagement in VS Code stattfindet. Da habe ich tatsächlich OneNote für noch.
Ja, gut, ich fände, gut. Klammer auf, Wissensmanagement. Also wenn ich jetzt mal mich so zurückerinnere und mal rekapituliere, wie ich Wissensmanagement in den, keine Ahnung, mittlerweile 25 Jahren, die ich in der IT bin, gemacht habe, dann stolpert, und sie liegen immer noch zu Hause, ich habe vier große A4 Kladden vollgeschrieben im Schrank liegen. Mhm. Und das nicht aus nostalgischen Gefühlen, weil sie mich über Jahre meiner Karriere begleitet haben und ich dort Dinge notiert habe, mir aufgeschrieben habe, Kundentermine, bla bla bla. Nein, ich müsste sie schlicht verbrennen oder schreddern, weil da Zeug drinsteht, was wahrscheinlich nie jemand irgendwie sehen darf. Inklusive Kennwörter.
Oh.
Dann habe ich dann irgendwann angefangen, Textfiles tatsächlich zu benutzen, um mir Dinge zu notieren. Das funktioniert natürlich auch nur bis zum gewissen Rahmen. Und das muss so 2008, 2009 gewesen sein. Da bin ich dann auf Mindmaps gestoßen. Habe dann sehr, sehr lange mit Mindmaps gearbeitet, um mir Dinge zu notieren, Dinge zu planen. Mhm. Du erinnerst dich teilweise an diese riesigen Mindmaps, die ich im Rahmen von Projekten gebaut habe. Ja. Wenn wir so Infrastrukturprojekte hatten, wo wir das dann mal runtergebrochen haben in Arbeitspakete, bis hin zu, da standen ja auch Portbelegungen drin.
Alles.
Doku, und
wie genau, man sie selten hat.
Genau, das war auch am Ende des Tages war das auch Doku, du hast ein PDF rausgemacht, war wunderbar. Da bin ich dann das erste Mal drüber gestolpert, dass es scheiße ist, wenn man auf proprietäre Dateiformate setzt. Nämlich, nachdem ich dann irgendwann keinen Bock mehr hatte, oder ich war dann halt mit dem Studium fertig, ich konnte Mind Manager nicht mehr für 79 Euro kaufen, sondern es hätte mich 400 gekostet, dachte ich mir, scheiße, das geht so nicht. Naja, halbherzig mit X-Mind mal rumprobiert, aber naja, der konnte halt das Mind-Manager-Zeug auch nur so suboptimal lesen. Also hast du dann aus allen Mind-Manager-Dokumenten ein letztes Mal PDFs gemacht und danach bin ich dann auf OneNote geschwenkt, weil es halt auch den Vorteil für mich hatte, ne? Du kannst halt einfach runtertippern, du hast einen vernünftigen Cloud-Sync dahinter und so weiter. Das hat jetzt auch viele Jahre ganz gut funktioniert, sowohl für Notizen als auch so für mein Wissensmanagement, für Snippets, für sonst irgendwas. Ja, bis vor ein paar Wochen, als mir dann einiges kaputt gegangen ist, weil ich einfach nur Dinge von A nach B kopieren wollte. Bringt mich dann oder brachte mich dann natürlich auch zur Frage, was passiert eigentlich, wenn OneNote mal kaputt ist oder das Ding ist ja, ne, das OneNote-File selber lag ja im OneDrive. Wir beide haben ja auch ein geshartes OneNote-Notizbuch, wo das File in meinem OneDrive for Business liegt. Was machen wir eigentlich, wenn das morgen kaputt geht? Dann sind wir richtig am Arsch.
Aber dafür haben wir doch Backup.
Ja, die Frage ist natürlich, wie gut funktioniert das Ganze an der Stelle. Ne? Ich meine, klar kannst du natürlich OneNote-Dateien dann irgendwie aus dem OneDrive Business Backup zurückholen. Ich meine, ne, wir benutzen Veeam Backup für O365 dafür. Das lässt sich schon wieder irgendwie hinfummeln. Aber, und die, dann, ne?
Was ist, wenn Microsoft OneNote abschafft?
Was ja nicht das erste Mal der Fall wäre, ne, dass sie sagen, das Produkt wollen wir eigentlich nicht mehr weiterentwickeln. Ja, habe ich mich auf jeden Fall dann auf die Suche begeben. Was macht man denn da so? Und bin dann auf Markdown gestoßen, weil eigentlich willst du ja schon Dokumente auch ein bisschen ansprechend formatieren. Und bin dann über Markdown gestolpert. Ne, Markdown ist ja ein rein textbasiertes Format, wo dann halt über Einrückung, über Zeichen dann entsprechend die ganze Formatierung stattfindet. Ähnlich wie Tech, nur nicht so hässlich. ja, und bin in dem Zusammenhang dann über Obsidian gestolpert, habe dann mal damit angefangen, meinen OneNote Richtung Obsidian zu migrieren. Dann war ich dann irgendwann von diesem Markdown-Zeug sehr hooked und dachte mir, geil, dann kannst du ja auch deinen Blog mit Hugo neu machen. Ja, das habe ich mittlerweile beerdigt.
Ah.
Ja, also ich hätte 360, also, ne, Klammer auf, Klammer auf, Klammer auf, das ist jetzt nur ein kurzer Abriss, warum ich meine Hugo-Migration wieder beerdigt habe und bei WordPress bleibe. Das wäre einfach zu viel Aufwand gewesen. Also ja, ich kann mir da über Migrationsskripte irgendwie, keine Ahnung, 360 Blogposts rausrotzen und das ist auch schon einigermaßen gutes Markdown. Ich muss trotzdem 360 Blogposts überarbeiten. Habe ich jetzt gerade keine Zeit für.
Nicht?
Nein, bleibe ich erstmal bei WordPress. Ist jetzt nicht aufgehoben, aber auf jeden Fall schon mal aufgeschoben und Obsidian als ja Tool, um Wissensmanagement zu betreiben auf Basis von Markdown. Ich hatte dann nochmal einen Hinweis bekommen auf Logsec. Da können wir auch den Tilpot mal verlinken, denn die beiden Podcaster Dirk und ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Sujevan, haben sich mal mit Wissensmanagement beschäftigt. Der eine benutzt Obsidian, der andere Logsec. Beides basiert auf Markdown und richtet sich speziell auch an dieses Thema Wissensmanagement. Folge 17 vom Tilpot verlinken wir hier an der Stelle. Was macht Obsidian in Verbindung mit Wissensmanagement? Das ist interessant. Ja, das Bilden von Links. Mhm. Ja, du kannst dann halt auch da du kannst die Dokumente relativ einfach runterschreiben im Markdown-Format. Du kannst es relativ leicht exportieren, auch über, es hat eine ganz gute Plugin-Unterstützung für viele verschiedene Dinge. Organisation ist wirklich rein über Textfile und Ordner im Dateisystem. Das macht es ganz interessant. Auch das Einbinden von Bildern geht relativ einfach, dann auch mit den Markdown-Links. Aber interessant ist das Verwenden von Text und zum Beispiel auch das Verlinken von Dokumenten. Und Obsidian kann dir an der Stelle auch einen Graph darüber bilden, dass du eine grafische Repräsentation davon bekommst, wie hängen deine Dokumente zusammen.
Oh, schön.
Und darauf setze ich jetzt noch nicht so sehr, aber es fühlt sich schon mal ganz, ganz gut an. Also es war relativ einfach, jetzt einen Großteil meiner OneNote-Notizen nach Obsidian zu migrieren. Klar habe ich das auch genutzt, um mal aufzuräumen. Man muss aber dazu sagen, es ist zwar für den Privatgebrauch kostenlos, aber es ist kein Open Source. Ja, das heißt, da steht eine Firma hinter, wo die auch sagt, okay, wenn ihr hier Commercial User bist, dann bitte Münzen einwerfen. Also das werde ich dann wahrscheinlich auch mal tun müssen. Sie bieten einen proprietären Sync an über deren eigene Plattform, dass du es dann halt mit mehreren Geräten benutzen kannst. Du kannst dein Vault, also da, wo deine ganzen Obsidian-Files drin liegen, tatsächlich auch einfach auf irgendein OneDrive schmeißen oder sowas. Das ist okay. Kein Problem, das geht also auch. Ist da nicht so schön, also jetzt, ich wüsste es jetzt nicht, wie ich es dann auf dem iPhone damit benutzen soll, vernünftig, aber wenn du jetzt mehrere Rechner hast, dann kannst du es wahrscheinlich einfach über ein OneDrive-Sync relativ einfach synken, weil am Ende des Tages, ja, es sind einfach nur Ordner und Markdown-Files. Und das ist natürlich der schöne Vorteil. Wir reden über Markdown. Das heißt, das ist am Ende des Tages auch Zeug, was halt portabel bleibt.
Ja,
weil es sind Text einfach Textdateien. Insofern, da bin ich ganz happy mit. Versuche da gerade noch meinen Workflow irgendwie ein bisschen dran anzupassen. Wie gesagt, die Plugin-Unterstützung ist phänomenal. Du kriegst für alles mögliche Plugins. Ja, Obsidian ist eine Electron-App. Das heißt, die ganzen Plugins sind größtenteils oder ist eigentlich JavaScript. Aber es gibt zum Beispiel ganz witzig für mich ein Kanboard. Also, es ist nichts anderes als ein Markdown-File und über JavaScript wird daraus ein Kanboard mit Karten und hin und her und Lanes und tralala.
Benutzt du das?
Ja. Also ich bin ja tatsächlich so ein alter Kanban-Nazi. Ja. Ne? Ich weiß, dass Karten nur von links nach rechts und nicht zurück. Deswegen ist Kanban hier in der Firma gescheitert, weil ihr angefangen habt, Karten zurückschiebt.
Genau, weil du es nicht mit ansehen konntest. Ja, Aufgaben sind chaotischer. Ich war schon fertig und dann kam der Kunde und sagte, aber.
Ja, dann schiebt man die Karte aber nicht zurück.
Macht eine neue dann. Aber da steht doch die Doku drin.
Ich weiß, dass es beim Planner auch geht.
Ja.
Ja, kann, also nein.
Ich weiß es doch.
Ja. Also zumindest so für meine To-Do-Liste funktioniert das ganz gut. Mhm. Es gibt auch ein ganz gutes Templating für Obsidian, also dass du dann halt mit Templates arbeiten kannst, wo du bestimmte Felder so Protokolle, ne? Besprechungsprotokolle, super. Muss ich meinen Workflow noch ein bisschen dran ausrichten, aber das fühlt sich erstmal ganz gut an. Momentan befriedigt mich einfach das gute Gefühl, es sind einfach Textfiles.
Machst du nichts falsch mit?
Definitiv nicht. Ich muss zwar noch irgendwie meiner Windows-Suche beibringen, diesen Dreckscheiß zu indizieren, weil das macht er gerade noch nicht, obwohl ich ihm eigentlich gesagt habe, hier, MD-Files, indizier mal. Keine Ahnung, vielleicht muss ich den Index mal neu bauen. Weiß ich noch nicht.
Halt mich auf dem Laufenden.
Ja, natürlich. Du wirst nicht drum rumkommen, mich fluchen zu hören, wenn ich mal wieder irgendwas verbuckt. Aber du bleibst noch bei OneNote.
Das geht mir auch ein bisschen auf den Keks.
Ne? Ja, also wir haben es ja auch hier im Team, ne? Also wir hatten früher so ein Doku-Wiki, was halt auch irgendwie ein Krampf war.
Ja, nein, ich fürchte, also fürs Team ist das, glaube ich, okay, ne? Weil dann halt, das ist jetzt der Monk, ne, in mir, ich kann, jeder dokumentiert unterschiedlich.
Die Leute formatieren, ne?
Die formatieren unterschiedlich.
Ich kann das nicht ertragen.
Ne, der eine macht Fotos und.
Also, liebe Freunde, wenn jemand von euch einen Linter für OneNote baut, um Dokumente einheitlich zu formatieren, ich gebe euch Geld dafür. Shut up and take my money. Ich möchte einen Linter für OneNote haben.
Ja. Ja, aber ich fürchte, dafür ist es tatsächlich das Richtige. Ich bin mir aber nicht. Könnt
ja
ich glaube auch meine ganzen. Ja. Wer bezahlt?
Gar keiner. Hier kommt kein Atlassian ins Haus. Punkt.
Aha.
Nein.
Ja, ist gut.
Na, ich weiß nicht. Also, das wäre mir, also da hätte ich echt, da hätte ich wirklich Sicherheitsbedenken. Ich weiß gar nicht, ich habe das die Tage, vorgestern habe ich das noch gelesen, es ist auf LinkedIn an mir vorbeigeflogen, als es mal wieder darum ging, dass irgendeine Bude sich wieder hat hops nehmen lassen und da war es dann auch wieder, was auch wieder Confluence. Ich komme gleich drauf. Irgendeine Bude und dann, Adesso.
Ach.
Ja, die wurden ja auch, die hatten ja auch einen kleinen Cybersecurity-Incident und stellt sich raus, Einfallstor waren Confluence. Haben da auch lustig Plugins installiert, die irgendwelchen Schweinkram machten. Angeblich ausgenutzt wurde eine Zero-Day, die aber wohl zum Zeitpunkt der Infektion schon seit einem halben Jahr bekannt war. Ich versuche den Artikel nochmal zu finden. Auf jeden Fall sah das jetzt nicht ganz so gut aus für den Betroffenen.
Definition keine Zero-Day mehr.
Aber ist jetzt nicht der erste Laden, der über Confluence-Hops genommen wird. Also ganz ehrlich, ich kann verstehen, dass es Firmen gibt, die gerne Jira einsetzen, gerne Confluence einsetzen, aber ganz ehrlich, Leute, das Zeug musst du eigentlich wegschließen. Ja, das kannst du eigentlich nicht ins Internet stellen, weil du immer Angst haben musst, dass dir das Ding irgendeiner auseinandernimmt.
Bleiben wir bei OneNote.
Ja,
fürs Team.
Ja. Ach, fürs Team.
Komm, die Kollegen sind gerade erst da angekommen.
Nein, alles gut. Es ist ja wichtig, dass man Dinge irgendwo, also ich finde, das ist ja bei Dokumentation auch total wichtig, dass das niederschwellig ist. Also wenn du die Hürde für Dokumentation sehr hoch legst, dann dokumentiert keiner. Mhm. Ja, deswegen ist es halt tatsächlich gar nicht so blöd. Ich meine, du machst es auch, ich mach das auch, wenn wir rumfrotzen, sagen, oh Gott, mein VS Code, ich meine, mein Rechner neu gestartet, VS Code starten und da sind meine sind drei Bazillionen Textdateien wieder, die ich eigentlich gespeichert habe. Wir lachen darüber, aber am Ende des Tages ist das genau, glaube ich, diese Form von Niederschwelligkeit. Du machst einen Textfile, du pastest einfach Zeug rein, das muss nicht formatiert sein.
Du musst nicht drüber nachdenken, in was für ein Ordnungssystem packe ich das jetzt rein, dieses Stück Information, ne? Sondern ich muss das jetzt einfach mal gerade wegspeichern. Ja, ne? Genau. Und später, wenn ich Zeit habe, dann nehme ich mir das und führe das über in Dokumentation.
Dokumentation oder ich schmeiße es einfach weg. Oder so. Wie auch immer. Hm. Also ich habe auch keine Ahnung, ich habe einen so ein, ja, wobei das ist ein gespeichertes Textfile, so ein XXTXT, das hat mittlerweile, glaube ich, irgendwie 10.000 oder so. Und wenn ich zum Beispiel irgendwie FC-Zonings mache. Mhm. Da habe ich, keine Ahnung, ich habe da drei Bazillionen Zonings drin, wo ich mir die Befehle wieder rauskopieren kann, einfach anpassen und dann einfach Copy und Paste wieder in Switch reinschmeiße. Da sind wahrscheinlich ganze Aruba-Configs drin, ja. Irgendwelche Befehle von irgendwelchen Linux-Hobeln, was weiß
ich. Also wenn es nur 10K sind, sind es aber keine Cisco-Configs.
Ja. Komm. Ja, man muss ja natürlich auch Zertifikate in Base 64 in der Run-Config drin sehen. Ja. Naja, ich würde sagen, in diesem Sinne, mit Blick auf die Uhr, ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt,
haben Sie wieder
wenn zwei Blinde über Farben reden.
Ja.
Lasst Feedback da, bleibt gesund. Ich werde mich gleich noch hinsetzen, diese Folge schneiden, damit wir auch den Mittwoch als Erscheinungstermin einhalten können. Und würde sagen, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis
dahin.
Bald. Tschüss.
Ciao.